20 Jahre SFB. Daten, Dokumente und Gespräche zur Biografie eines Rundfunksenders. Notiert und zusammengestellt von Hans-Georg Berthold und montiert von Klaus Lindemann.
Erstes Datum:
Berlin, 1. Juni 1954. Ein regnerischer später Frühlingstag. Dauerniederschläge registriert das Meteorologische Institut der Freien Universität. Gewitter und eine Höchsttemperatur von nur 18 Grad. Ganz früh am Morgen war es empfindlich kühl. Im Funkhaus am Heidelberger Platz in Wilmersdorf, das bis zu dieser Stunde das Funkhaus des NWDR, des Nordwestdeutschen Rundfunks in Berlin war. In diesem Haus, in einem Studio, saß ein Mann vor einem Mikrofon und blickte auf die elektrische Uhr. Der Zeiger sprang eben auf 4.55 Uhr.
Programmtag des Senders Freies Berlin ein. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Wir senden über Mittelwelle mit 566 kHz, über Ultrakurzwelle mit 90,0 MHz und über den Drahtfunk im Langwellenbereich mit 291 Kilohertz. Es ist 4.57 Uhr, Dienstag, der 1. Juni 1954.
Mit dieser ersten Ansage eröffnete der Intendant Alfred Braun das Programm des Senders Freies Berlin.
Der Anfang. Alfred Braun, erster Intendant des neuen Senders und an diesem frühen Junimorgen auch sein erster Sprecher. Punkt 5 Uhr dann die ersten Nachrichten im SFB. Zum Beispiel:
Das Bundeskabinett in Bonn sprach sich unter Vorsitz von Bundeskanzler Adenauer gegen die Wahl des Bundespräsidenten in Berlin aus mit der Begründung, dass die Wahl in Berlin zu große technische Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Anlässlich des bevorstehenden Pfingsttreffens der FDJ in Ost-Berlin werden tausende junge Besucher auch im Westteil der Stadt erwartet. In der Waldbühne, im Schillertheater und im Maison de France sind Sonderveranstaltungen geplant. Dem neuen Deutschland zufolge hat die Frieder-Hockauf-Bewegung in der sowjetischen Besatzungszone zu einer 11-47%igen Steigerung der Produktion von Untertrikotagen geführt. Das Bundeskabinett in Bonn beschloss die Einrichtung einer zentralen Verkehrssünderkartei.
Und so weiter. Nachrichten am 1. Juni 1954 im Programm des SFB. Und nach den Nachrichten das erste eigene Musikprogramm. Frühmusik mit dem Musikchor der Schutzpolizei Berlin unter der Leitung von Obermusikmeister Heinz Winkel.
Erinnerungen an den Anfang?
Dr. Wolfgang Haus, heute Vorsitzender des SFB-Rundfunkrates.
Ich erinnere mich selbst noch sehr genau, dass ich morgens in einem damals sogenannten Interzonenbus auf der Fahrt nach Hannover, glaube ich, war, als nach dem Studiumabschluss oder so, und dass da dann erstmals die Stimme eines anderen Senders aus dem freien Teil unserer Stadt aufklang, gegen 5 oder 6 Uhr. So früh fuhr man also tatsächlich ab, wir waren so jenseits von Dreilinden. Und dass dann diese Stimme von Alfred Braun dann anschließend kam und die Freiheitsglocke, glaube ich, vorher da war. Und man hatte ja vorher nur immer den Rias in Berlin gehört. Und nun eine neue Stimme, die sich ihre Hörerschaft, später ihre Zuschauerschaft, ja neu erwerben musste. Und das hat nun in der Tat der SFB mit einer eigenen Prägung verstanden und Jahr für Jahr durch wackere Arbeit geschafft.
Und der regierende Bürgermeister Klaus Schütz,
ich muss das mal überlegen, ich muss auch freimütig gestehen, ich habe nicht gewusst damals, dass ich 20 Jahre später mich zu diesem Thema äußern müsste. Deshalb bin ich etwas zurückhaltend. Ich glaube schon, dass ich mich wie alle anderen Berliner gefreut habe darüber, dass wir so einen Sender bekommen. Aber ich muss auch gestehen, ein bisschen habe ich mich auch geärgert, dass der NWDR, den es damals auch in Berlin gab, durch diese Neugründung zerschlagen worden ist. Aber schwamm drüber, es war, glaube ich, richtig, dass wir einen solchen Sender hier für Berlin bekommen haben.
Die Vorgeschichte des Anfangs.
Sie war lang. Und sie endete erst in der ordentlichen Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am 5. November 1953.
Vorlage über ein Gesetz über die Errichtung einer Rundfunkanstalt Senderfreies Berlin. Das Wort hat der Abgeordnete Landsberg als Berichterstatter.
Der Abgeordnete Landsberg sprach in dieser Sitzung länger, als es sonst seine Gewohnheit war. Er sprach über die Bemühungen, eine geeignete Welle für den neuen Sender zu finden, und er referierte über Bedenken und Einwände der alliierten Schutzmächte, die zu dieser Zeit noch Besatzungsmächte waren.
Die Besatzungsmächte nahmen Stellung dagegen, dass etwa in dem entscheidenden Gremium eines kommenden Rundfunkrates parlamentarische Kräfte, die etwa die Oberhand hätten oder sehr entscheidend wären. Sie wünschten nicht, dass aus diesem Sender ein Senatssender würde.
Der Einwand der Alliierten kam aus der langen demokratischen Tradition und aus einschlägigen Erfahrungen ihrer Heimatländer. Aber er bezog sich wohl auch auf die jüngere deutsche Vergangenheit. Der Rundfunk sollte Regierung und Parteien kontrollieren, nicht aber die Parteien und die Regierung den Rundfunk.
Rückblick auf die Vorgeschichte.
Dr. Wolfgang Haus, Vorsitzender des Rundfunkrates.
Im geschichtlichen Rückblick muss ich, obwohl politisch sehr engagiert, sagen, dass der Einfluss der Schutzmächte damals darauf, dass nicht der Staat und nicht die politischen Parteien eine Vorhand bekommen auf die Sender, eine sehr gute Sache war.
Und Intendant Barsig?
Ich finde, alle, die damals an der Konstruktion der Aufsichtsgremien für den SFB mitgewirkt haben, haben sich sehr weitsichtig und klug verhalten. Denn seit Gründung des SFB, wenn die Zahlenverhältnisse auch geschwankt haben, haben hier die politischen Kräfte, das heißt also die direkt aus dem Abgeordnetenhaus kamen, sich immer in einer Minderheitsposition befunden.
Ende der Vorgeschichte.
Bis auf die Abstimmung im Abgeordnetenhaus am 5. November 1953.
Wer dem Gesetz über die Errichtung einer Rundfunkanstalt Senderfreies Berlin, so wie es in der Senatsvorlage Drucksache 2203 in den Paragraphen 1 bis 4 formuliert wurde, mit der dazugehörigen Satzung seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Einstimmig angenommen. Nicht einstimmig? Also dann mit überwältigender Mehrheit angenommen. Bitte um die Gegenprobe. Eine Stimme.
Angenommen mit einer Gegenstimme. Oder eben mit überwältigender Mehrheit, wie Parlamentspräsident Otto Suhr etwas spitz und amüsiert am Ende feststellen konnte. Damit war sozusagen die Geburtsurkunde des Senders Freies Berlin ausgefertigt, unterschrieben und beglaubigt. Knapp 7 Monate bevor er, um im Bilde zu bleiben, wirklich seinen ersten Schritt tat.
Der Anfang des Alltags.
Ein Abenteuer. Darüber waren sich alle im Grunde einig, trotz der jahrelangen gewissenhaften Vorbereitungen. Aber bevor das Abenteuer wirklich begann, war das Ereignis zu feiern. Nicht laut und ausgelassen, sondern der Bedeutung entsprechend. Im Abendprogramm des 1. Juni 1954, 20 Uhr, ein festliches Konzert. Anton Bruckner, Sinfonie Nummer 7, E-Dur, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Wilhelm Furtwängler.
Macbeth von William Shakespeare. Eine Heide, Donner und Blitz, 3 Hexen.
Sagt, wann wir wieder zusammen sind. Wir 3 im Donner, Regen und Wind. Wenn im Wirrwarr Aug und Ohr merkt, wer siegt und wer verlor. Kommen wir der Nacht zuvor. Wo der Ort? Die Heide dort. Dort wird Macbeth sein. Schnell fort! Ich komme, Grauchen! Ins Kräutengestöhn. Schön ist hässlich, hässlich schön. Fliegt durch stickige Nebelhöhen.
Freies Feld bei Förres. Herausgegriffen. Macbeth von William Shakespeare.
Übersetzung, Funkbearbeitung und Regie Ludwig Berger. Musik Boris Blacher. Hörspiel im SFB. Eine der bedeutendsten Produktionen aus der Frühzeit. Eine Klassiker-Adaption in hervorragender Besetzung, so wie man sie aus Berlin erwarten durfte und schon im großen Verband des NWDR immer erwartet hatte. Erstklassige Schauspieler gab es in Berlin genug, viele gute Theater und prominente Regisseure. Das zeitgenössische Hörspiel aber war immer in Hamburg stärker gepflegt worden. Dort stand mehr Sendezeit zur Verfügung, ein größerer Etat und dort war eben die Zentrale des NWDR. Nun musste sich das alles ändern. Der SFB stand auf eigenen Beinen. Aber so einfach war das nicht.
Weil eben einfach kein Autorenstamm da war, der bereit war, für den Funk zu schreiben in Berlin. Es ging also eine ganze Weile mit Übernahmen.
Wie ist denn das zu erklären, dass kein Autorenstamm in Berlin
Weil hier von Anfang an eben nicht die Pflege des Hörspiels stattgefunden hat. Jetzt ging es also plötzlich darum, vielleicht wird Herr Rittermann sich daran auch noch erinnern können, Autoren zu suchen und zu finden. Und man hat damals etwas getan hier im Hause, besonders von Seiten der Feature-Redaktion damals, Hoberg. Er hat also Autoren herangezogen und zu Abhörzirkeln zusammengefasst, hat dort fremde und kleine eigene Produktionen vorgeführt, hat darüber diskutieren lassen. Ich selbst gehörte also zu einem dieser Zirkel damals und muss sagen, ich habe eine Menge profitiert. Aber es waren also sehr prominente Autoren damals in diesen Zirkeln als junge Anfänger da. Ich brauche also nur einige Namen zu nennen, die heute sowohl im Hörspiel wie im Feature wie im Fernsehspiel einen Namen haben. Das ist also angefangen von Richard Hay über Johannes Hendrich, Heinz-Oskar Wuttig, Dieter Meixner. Damals fing also auch Peter Leonhard Braun an. Ich will damit nur sagen, hier ist Entwicklungsarbeit geleistet worden auf der Seite des Hörfunks Wort, weil es also immer schon darum ging, nicht nur gute Manuskriptschreiber zu entwickeln, sondern gleichzeitig Leute zu finden, die das Medium Rundfunk, Hörfunk beherrschten.
Richard Hay, Tod eines Nichtschwimmers mit Viktor de Kova, Regie Hans-Bernd Müller.
Diese Musik liebte er besonders. So etwa sagt man doch, wenn es sich darum handelt, einen Toten anderen Leuten, die noch nicht tot, aber musikalisch sind, menschlich näher zu bringen. Meistens stimmt es nicht. Der Verewigte hat vielleicht versäumt, auch bei diesem Musikstück so laut zu gähnen wie bei anderen, weil er gerade mit dem Ausrechnen eines Gewinns oder der intensiven Untersuchung seiner Möglichkeiten, bei einer Dame ebenso festen wie galanten Fuß zu fassen, beschäftigt war. Kurzum, der Verewigte hat nie sein Missfallen geäußert. Flugs ist das entsprechende Musikstück in den Ohren der um ihn Trauernden zu seinem Lieblingsstück geworden. Und in diesem Fall aber stimmt es. Ich kann diese Sonate nicht spielen, ohne dass mir seine Bemerkung über sie einfällt. Welch ein Stück, sagte er. Und er sagte es ernsthaft und ironisch zugleich, wobei er die Ironie durch eine beschwörende, gewissermaßen weltumfassende Bewegung seiner riesigen Fleischerhände aufhob und den Ernst durch sein albernes, manieriertes Augenzwinkern. Welch ein Stück! Es ist sowohl wunderbare Musik wie der günstigste dekorative Hintergrund für jede Art von trauriger, untergründig bewegter Stimmung. Ja, fuhr er fort, wem die Frau fortgelaufen ist oder wer durchs Examen gefallen ist oder wer ein Gedicht geschrieben oder den rechten Augenblick versäumt hat, seinen Todfeind umzubringen, für alle diese Unglücksfälle und Schicksalsschläge ist Beethovens Sturmsonate sehr geeignet. Man findet seinen Kummer in jedem Fall in ihr haargenau geschildert und darüber hinaus noch so viel beruhigend, formvollendet, dargebotenes Chaos, so viel prometheischen Protest, so viel unerhörten Schmerz, dass der eigene kleine Schmerz, das eigene kleine Chaos, der eigene kleine Protest darin gut aufgehoben ist. Und deshalb lieben die Leute ihren Beethoven.
Herausgegriffen.
Tausend und eine Nacht. Ein unbeschwerter Rückblick auf 5 Jahre Nachtprogramm. Es blickt zurück Martin Held. Herr Held, wir dürfen Sie bitten.
Meine Damen und Herren, ich befinde mich hier in der Lage eines Fremdenführers, der Sie durch tausend und eine Nacht begleiten soll und der von vornherein weiß, dass... Doch, pardon. Ich darf Ihnen erst einmal einen guten Abend wünschen. Einen besonders guten Abend, möchte ich sagen. Aber lieber keine Vorschusslorbeeren, bitte. Ich darf mich jetzt vorübergehend zurückziehen. Und möchte Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Ihr Conferencier bitten, die auftretenden Akteure mit einigem Wohlwollen zu empfangen. Apropos, die ersten sind 2 Herren vom musikalischen Nachtprogramm. Das gibt's nämlich auch. Sie streiten sich darüber, ob der Schlager das neue Volkslied ist.
Die Devise, nach der viele Schlagertexte zu arbeiten pflegen, könnte man etwa so formulieren.
Sei 3-mal so albern und 5-mal so sentimental, wie du es gerade noch verantworten zu können glaubst. Dann gehe hin und prüfe, ob dein Text nicht zu anspruchsvoll geworden ist.
Auf diese Weise entstehen Texte vom Niveau des Folgenden.
Ich gehe gern in die Oper, denn das finde ich schick. Doch der Swing, 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 doch der Swing, Swing, Swing ist für mich die schönste Musik. Mozart, Wagner und Verdi, die verehre auch ich, doch der Swing, 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 doch der Swing, 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 doch der Swing.
Und so weiter und so weiter. Als übrigens der Münchner Filmkritiker Rolf Flügel den zitierten Text zum ersten Mal hörte, forderte er spontan die Einführung des Standrechts für die Verfasser solcher Verse. Sein Ruf verhallte ungehört.
Doch der Swing, 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 doch der Swing, Swing, Swing. Oh, pardon, meine Damen und Herren, aber Sie sehen, wie sowas ins Ohr geht. Gerade weil es so furchtbar dämlich ist. Auf die Gefahr hin, Sie lyrisch zu überfordern. In einer Sendung über Federico Garcia Lorca fand ich das Gedicht Notturnos des Fensters.
Ein Arm der Nacht wächst durch mein Fenster. Ein dunkler Arm mit Reifen aus Wasser. Auf azurnem Kristall spielte am Fluss meine Seele. Und es entschwanden die von der Uhr verletzten Sekunden.
Namen, Daten und Ereignisse.
Damals entstand zum Beispiel Treffpunkt Funkhaus. Ja. Nicht wahr? Das war seinerzeit ein bisschen ein Wagnis, kann man schon sagen. Eine Unterhaltungssendung, die live gefahren wurde, mit kleinen Szenen, kleinen Gedichten und dann
und immer mit Publikum.
Prominenten, die vor dem Publikum im Saal, das immer aus 100 bis 120 Personen bestand, interviewt wurden. Alles das musste innerhalb einer bestimmten Zeit, nämlich von 75 Minuten, musste das abgehandelt sein. Wir halfen uns dadurch, dass wir Musik einblendeten, also Unterhaltungsmusik, Schlagermusik, die vom Band kam.
Herausgegriffen Stars in Berlin.
Akrobat, schön.
Ja, Charlie Revel, wer kennt sie nicht? Wer weiß dann nicht sofort, dass das nur Charlie Revel sein kann? Und so ist ja die Antwort dann auch prompt gekommen von unseren Hörern im Funkhaus.
Wenn ich Sie jetzt fragen würde, haben Sie Lampenfieber, Hans Albers, dann könnten Sie, glaube ich, beinahe musikalisch antworten.
Ja, naja, nur Lampenfieber. Als junger Schauspieler, naja, was habe ich mal gesungen? Beim ersten Mal, da tut's noch weh, da glaubt man noch, dass man es nie verwinden kann. Doch mit der Zeit, so peu à peu, gewöhnt man sich daran.